Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Matthäusevangelium in Kapitel 1, in den Versen 1 bis 17. Matthäusevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Ich lese das zu Beginn. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar, Perez zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia. Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asor, Asor zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was ist dir, was ist euch in eurem Leben wichtig? Worauf hoffst du für die Zukunft? Auf Freunde und Beziehungen, auf Geld, vielleicht auf ein eigenes Haus, ein schnelles Auto, Familie, auf Glück, Erfolg oder Zufriedenheit? Das sind alles Dinge, nach denen sich Menschen im Deutschland des 21. Jahrhunderts sehnen. Das sind Dinge, die ihnen wichtig sind. Und zur Zeit, als Jesus geboren wurde, vor 2000 Jahren, hatten die Menschen in Israel auch Dinge, die ihnen sehr wichtig waren. Aber das waren andere Dinge als bei uns heute. Sehr wichtig war ihnen zum Beispiel die eigene Abstammung. Es war enorm wichtig, von welchen Vorfahren man abstammte. Und man war sehr stolz auf seinen Stammbaum. Für uns heute ist das meistens nicht mehr wirklich wichtig. Ich meine, die meisten von uns sind froh, wenn sie die Vornamen ihrer Großeltern wissen. Aber damals war das die Sache. Von wem stamme ich ab? Ein weiterer sehr wichtiger Punkt im Leben der Israeliten war die Freiheit von Fremdherrschaft. Denn die Realität damals sah sehr düster aus. Seit mehreren Jahrzehnten war Israel von den Römern besetzt. Und jedem Israeliten war das ein Dorn im Auge. Die Leute träumten von einer goldenen Zukunft, in der man in Freiheit, in Frieden und in Wohlstand leben konnte. Ihr merkt also schon, damals und heute hatten die Menschen unterschiedliche Vorstellungen von dem, was ein erfülltes Leben ausmacht. Auf der anderen Seite sind die Menschen zu allen Zeiten gleich. Sie wollen zufrieden und glücklich sein, nur die Wege dazu sind manchmal unterschiedlich. Erst wenn man weiß, dass den Juden damals ihre Abstammung so unglaublich wichtig war, dann versteht man, warum Matthäus seinen Bericht über Jesus mit einem Stammbaum beginnt. Wenn ein Jude das Evangelium las, dein Evangelium ist nichts anderes als ein Bericht über das Leben von Jesus, dann interessierte ihn zuerst einmal, kommt dieser Jesus auch aus einer guten Familie? Wo stammt er eigentlich her? Das war damals für einen Juden unglaublich wichtig. Aber ganz ehrlich, wie ist das mit uns heute? Stammbäume in der Bibel sind doch ehrlich gesagt die langweiligsten Kapitel, die es für uns heute gibt. Für die Juden damals vielleicht spannend, vielleicht auch super wichtig, mag ja sein, aber für uns heute? Und ich glaube, weil wir diese Einstellung haben, wollen wir uns zusammen heute diesen Stammbaum näher angucken. Es gibt dort nämlich eine ganze Menge über Jesus zu lernen. Das Erste, was uns dieser Stammbaum beibringt, ist, dass Jesus völlig in das Volk Israel eingegliedert war. Jesus ist ein ganz normaler Israelit mit einem Stammbaum. Er hat sogar einen ganz besonderen Stammbaum, wie wir später sehen werden. Aber mit diesem Stammbaum ist das so eine Sache. Auf der einen Seite erfüllt dieser Stammbaum voll und ganz die Erwartungen, die ein Israelit an so einen Stammbaum hatte. Auf der anderen Seite stellt dieser Stammbaum das Denken der Israeliten zur damaligen Zeit völlig auf den Kopf. Und deswegen wollen wir uns diesen Abschnitt heute unter dem Thema anschauen, ein Stammbaum mit Stolpersteinen. Und wir wollen ganz einfach zwei Teile uns heute angucken. Im ersten Teil den Stammbaum an sich. Worum geht's dort eigentlich? Und im zweiten Teil wollen wir uns dann die Stolpersteine angucken. Die Dinge, die die Juden damals verwundert haben, wenn sie den Stammbaum durchgelesen haben. Oder die sie vielleicht sogar provoziert haben. Und wir wollen uns in diesem zweiten Teil überlegen, was hat das uns heute, 2000 Jahre später, eigentlich noch zu sagen. Fangen wir mit dem ersten Teil an und gucken uns den Stammbaum an. Der eigentliche Stammbaum geht von Vers 2 bis Vers 16, also vom zweiten Vers bis zum vorletzten Vers. Vers 1 ist die Überschrift zu dem ganzen Stammbaum, vielleicht sogar zum ganzen Kapitel. Und in dieser Überschrift teilt uns Matthäus mit, dass es sich hierbei um den Stammbaum von Jesus handelt. Aber er sagt uns nicht nur das. Er sagt uns auch, wer die beiden wichtigsten Personen in diesem Stammbaum sind, nämlich David und Abraham. Und diese beiden Personen sind so wichtig, dass Matthäus sie auch benutzt, um seinen Stammbaum zu gliedern, um ihn einzuteilen. Und diese Gliederung wird uns dann im letzten Vers von unserem Predigtabschnitt näher erläutert. Da lesen wir, dass der Stammbaum aus genau 42 Namen besteht, beziehungsweise 42 Generationen, die in drei Teile zu je 14 Namen eingeteilt sind. Das heißt, Matthäus ist nicht einfach hingegangen und hat alle Namen genommen, die er gefunden hat, von denen Jesus abstammte, und hat die hintereinander geschrieben, sondern er hat sich ganz genau Gedanken gemacht, wie er den Stammbaum gut darstellen könnte. Und er hat sich für diese Einteilung entschieden. 3 mal 14 gleich 42. Die Frage ist, warum hat er das gemacht? Ich könnte jetzt weit ausholen. Im Grunde weiß man es nicht genau. Es ist so, dass in der Bibel einige Zahlen eine ganz besondere symbolische Bedeutung haben. Eine der wichtigsten Zahlen in der Bibel ist zum Beispiel die 7. Die 7 steht für Vollkommenheit. Und Matthäus hat sich aus irgendeinem Grund entschieden, jeweils 2 mal 7, also 14 Namen, in einen Teil zusammenzupacken und das Ganze dreimal zu wiederholen. Ich denke, er wollte damit ausdrücken, dieser Stammbaum ist vollkommen. Es war nicht einfach sein Ziel, Namen aneinander zu reihen, wie wir eben schon gesehen haben, sondern sie in einer ganz bestimmten Form weiterzugeben. Wir können das vielleicht vergleichen mit Gedichten heute, die wir schreiben oder die wir lesen. Keiner schreibt ein Gedicht, um einfach einen Text aufzuschreiben und irgendeine Information an jemand anderen weiterzugeben. Dafür gibt es Bedienungsanleitungen. Es geht immer bei einem Gedicht darum, die Wörter so aufzuschreiben und so anzupassen, sie so zu reimen oder sie so auf ein Blatt Papier zusammenzuschreiben, dass schon alleine die Form den Menschen etwas mitteilt. Und so ähnlich ist es hier auch bei dem Stammbaum. Aber kommen wir jetzt zum Inhalt des Stammbaums. Ich möchte anfangen mit dem ersten Teil. Matthäus beginnt bei Abraham. Warum bei Abraham? Warum fängt er nicht ganz vorne bei Adam, also bei dem ersten Menschen an? Der Grund ist, dass Abraham der Stammvater der Juden war. Und wir haben eben schon gesehen, die Juden waren Menschen, die ihre Identität, das, was sie ausmachte, ganz besonders aus ihren Stammbäumen zogen. Und jeder von ihren Stammbäumen begann mit Abraham. Matthäus macht hier deutlich, auch Jesus von Nazareth stammte von Abraham ab. Er ist ein ganz gewöhnlicher Jude. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Abraham so eine wichtige Position im Stammbaum von Matthäus hat. Denn Matthäus will uns außerdem sagen, dass Jesus gleichzeitig der ist, den Gott schon damals dem Abraham angekündigt hatte. Ganz viele Verheißungen hatte Gott dem Abraham und seinem Samen gegeben. Das Wort Same, das bedeutet so viel wie Nachkommen. Aber der Begriff Same meint noch mehr. Im Galaterbrief erklärt Paulus, dass das Wort sich ganz besonders auf Jesus bezieht. Paulus sagt, dass er ist der Same schlechthin, er ist der Nachkomme Abrahams. Nach Abraham folgen die ersten 14 Namen bis zu König David. Es geht hier ziemlich genau um den Zeitraum von 1000 Jahren, denn Abraham lebte ungefähr 2000 vor Christus, kann man sich ganz gut merken, David ungefähr um 1000 vor Christus. Das heißt auch, dass Matthäus zwischendurch natürlich einige Namen ausließ. Manchmal folgt auf einen Namen nicht direkt der Sohn, sondern der Enkel oder der Urenkel. Das liegt daran, dass es Matthäus eben nicht darum geht, jetzt einen vollständigen Stammbaum mit allen möglichen Namen aufzuschreiben, sondern er möchte den Lesern etwas beibringen. Was genau? Dazu kommen wir noch. Was passierte in den Jahren zwischen Abraham und David? Also in dem Teil, den der erste Teil des Stammbaums beschreibt. Gott hatte dem Abraham ein Land, zahlreiche Nachkommen und seinen reichen Segen versprochen. Und in der Zeit zwischen Abraham und David sehen wir, wie Gott dieses Versprechen zumindest teilweise wahrmachte. Abraham selbst war Nomade. Das heißt, er hatte kein Land, was ihm gehörte. Und Abraham war kinderlos. Aber irgendwann schenkt Gott dem Abraham einen Sohn, Isaak. Das ist der zweite Name in unserem Stammbaum. Und Isaaks Sohn Jakob, der hatte dann 12 Söhne, die alle so viele Kinder hatten, dass sie bald zu einem ganzen Volk wurden. Das Problem war, dieses Volk lebte in Ägypten und wurde von den Ägyptern versklavt. Sie hatten nach wie vor kein eigenes Land, wonach sie sich so sehnten. Also berief Gott den Mose, um die mittlerweile knapp 1 Million Menschen durch die Wüste nach Israel zu führen. Und dort dauerte es dann noch einmal hunderte von Jahren, bis nach zahlreichen Kriegen schließlich das ganze Land den Nachkommen von Abraham gehörte. Das Volk Israel lebte in seinem eigenen Land, im Wohlstand unter Gottes Segen. Gott hatte sein Versprechen in diesen 1000 Jahren wahrgemacht. Aber obwohl alles gut aussah und obwohl nach außen hin alles perfekt schien, brodelte es unter der Oberfläche. Denn der schlimmste Feind Israels, der war immer noch da. Und dieser schlimmste Feind war kein Feind von außen, sondern das war das eigene Herz von jedem einzelnen Israeliten. Denn dieses Herz wollte im Grunde nichts mit Gott zu tun haben. Obwohl Gott seine riesigen Versprechen auf eine so unglaubliche Weise wahrgemacht hatte. Aus der Familie eines Mannes wurde ein ganzes Volk. Und dieses Problem, was die Menschen in ihren Herzen hatten, das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Na, David selbst, der Endpunkt dieser ersten 14 Generationen, König in diesem Land, David, das Symbol für Frieden und Wohlstand, er machte das selbst sehr deutlich, als er eine verheiratete Frau für sich haben wollte und um das zu erreichen, nicht nur Ehebruch mit ihr beging, sondern gleichzeitig auch noch ihren Ehemann umbringen ließ. Nach außen sah alles ziemlich gut aus, aber nach innen stand alles auf ziemlich tönernen Füßen. Und das war auch der Grund, warum Gott nicht sagte, jetzt ist mein Ziel erreicht mit diesem Volk. Auch er gab dem David eine Verheißung für die Zukunft. Wir lesen das in Psalm 89 und dort sagt Gott, auf ewig bewahre ich dem David meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich setze seinen Nachkommen auf ewig als König ein. Das war Gottes Verheißung für die Zukunft. Die Realität sah viel nüchterner aus. Denn wie zerbrechlich die ganze Sache war, sehen wir bei den nächsten 14 Namen, also im zweiten Teil von unserem Stammbaum. Sehen wir es bei den ersten 14 Namen, fast kontinuierlich bergauf, beschreiben die nächsten 14 Namen ab Vers 7, wie es steil bergab geht. Wir lesen dort die Namen von 14 Königen. Der erste, Salomo, war der Sohn von David. Am Anfang regierte er sogar noch erfolgreicher als sein Vater. Das Gebiet von Israel wurde noch mal größer. Er war der weiseste Mann der Welt und sein Ruhm ging in die ganze Welt. Leute aus den entferntesten Ländern kamen, um seine Weisheit zu hören. Das Problem war, dass einige seiner Frauen überzeugte Götzendienerinnen waren. Und sie zogen Salomo so langsam, aber sicher von ihrem Gott, von dem wahren Gott weg, zu ihren Götzen hin. Und so begann der langsame Verfall des Königreichs Israel. In seinen letzten Jahren verlor Salomo einige seiner Gebiete und noch schlimmer wurde es dann unter seinem Sohn Rehabeam. Der regierte so hart über Israel, dass 10 von 12 Stämmen, wir könnten sagen fast alles, 10 von 12 Stämmen sagten, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und sie machten sich unabhängig. Und von da an regierten die Könige, die Nachkommen Davids, nur noch über 2 Stämme, nämlich Juda und Benjamin im Süden von Israel. Wir sehen, innerhalb von 2 Generationen war aus dem herrlichen Reich Davids ein kleines Restgebiet übrig geblieben. Dabei wurde es nicht besser, sondern nur weiter schlimmer. Die Könige verloren nicht nur einen großen Teil ihres Gebietes, sondern sie vergaßen auch Gott. Es gab zwar zwischendurch immer wieder gottesfürchtige Könige wie Josaphat, wir lesen von ihm in Vers 8, Hiskia in Vers 9 und 10 oder Josia in Vers 11 und 12, aber insgesamt konnten diese Könige den Verfall nur aufhalten, aber das Volk eben nicht dauerhaft zur Umkehr bewegen. Zur Zeit von König Josia war es so weit gekommen, dass die Gottesdienste im Tempel nicht nur aufgehört hatten, sondern die Priester hatten ganz einfach vergessen, wo man überhaupt das Gesetz und die Gottesdienstordnung aufbewahrt hatte. Im Tempel selbst standen Götzenstatuen und an der Rückseite des Tempels hatten die Leute Bordelle errichtet. Gott war vergessen worden. Und auch wenn Josia einen letzten Versuch startete, das Ruder noch herumzureißen und sich vor Gott demütigte, hatte Gott längst das Gericht über sein Volk beschlossen. Unter Josias Enkeln Jechonja und Zedekia kam dann das Gericht über das Volk. Gott schickte den mächtigen König Nebukadnezar aus Babylon mit seinem Heer und der schlug die jüdischen Könige in mehreren Schlachten vernichtend. Aber er blieb dabei nicht stehen. Um Aufstände zu verhindern, verschleppte er große Teile des Volkes nach Babylon, also in den heutigen Irak. Hunderte Kilometer weit weg von dem Land, das Gott ihnen einst eigentlich versprochen und auch geschenkt hatte. Die zweiten 14 Namen waren 14 Könige, die über 400 Jahre regierten. Ungefähr zwischen den Jahren 1000 und 600 vor Christus. Am Anfang von diesen 14 Königen hatte das Volk alles, was es sich nur wünschen konnte. Am Ende hatte es nichts mehr. Es hatte als Volk fast ganz aufgehört zu existieren. Ihr Land war verwüstet und Gottes Segen war verschwunden. Aber was war eigentlich mit Gottes Verheißungen, die er am Anfang Abraham und David gemacht hatte? Hatte Gott sie vergessen? Aus den Propheten im Alten Testament erfahren wir, dass Gott sein Volk nicht vergessen hatte. Aber wir dürfen eben das große Problem nicht vergessen, das es nach wie vor gab. Die Sünde in den Herzen der Menschen. Als Antwort auf den reichen Segen Gottes sollten sie Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Also mit allem, was sie als Menschen ausmachten. Und was taten diese Menschen? Sie vergaßen Gott. Statt ihm gab es Götzen. Statt Gottesdiensten, sexuelle Perversionen. Statt biblischem Opferdienst Menschen und sogar Kinderopfer. Gott hatte sie gewarnt und das nicht nur einmal, sondern hunderte Male. Aber sie wollten nicht hören. Und da war die Gefangenschaft im fernen Babylon die logische Folge. Aber selbst in dieser hoffnungslosen Situation gab es Hoffnung. Durch die Propheten verkündigte Gott nicht nur das Gericht, sondern auch Hoffnung für die Zukunft. Und diese Hoffnung war in diesen Prophetien eng verbunden mit einer Person, mit dem Messias. Der Messias war eine Person, die im Alten Testament an verschiedenen Stellen angekündigt wurde. Und übersetzt bedeutet das Wort ganz einfach der Gesalbte. Und jetzt in dieser hoffnungslosen Situation, am Ende von unserem zweiten Paket im Stammbaum, wartet das Volk Gottes sehnsüchtig auf diese Person. Sie erwarteten einen, der sie von der Fremdherrschaft befreien würde. Und so beginnt auch das dritte Paket von 14 Leuten in Vers 12. Als Beispiel, als Name für den Neuanfang steht Jechonja. Er ist die einzige Person, der zweimal in diesem Stammbaum gezählt wird. Einmal als 14. Person des zweiten Abschnitts und einmal als erste Person des dritten Abschnitts. Jetzt könnte man ja dem Matthäus vorwerfen, Matthäus, du hast dich hier verzählt. Aber es liegt nicht daran, dass Matthäus sich verzählt hat, dass dieser Jechonja zweimal vorkommt, sondern dass sich das Leben von diesem König in zwei Teile einteilt. In der ersten Hälfte war er für kurze Zeit König. Ein König, der von Gott nichts wissen wollte. Das Land stand in einer schweren Krise und kurz vor der vollständigen Verschleppung nach Babylon. Er selbst war schwach und wollte von Gott nichts wissen. Und schon bald wurde er auch von Nebukadnezar abgesetzt, nach Babylon verschleppt und dort in einen Kerker geworfen. Die erste Hälfte seines Lebens steht unter dem Motto Gericht und Untergang. Ebenso wie dieses zweite Paket endet. Aber das ist nicht alles. Nach einigen Jahren dort im Kerker in Babylon wurde Jechonja von den babylonischen Königen begnadigt. Er wurde zu einem mächtigsten Beamten im babylonischen Riesenreich und durfte bis zum Ende seines Lebens am Tisch des Königs essen. Wenn es euch interessiert, ihr könnt das nachlesen, ganz am Ende vom zweiten Königebuch. Und so steht die zweite Hälfte seines Lebens für Hoffnung. Damit leitet er ganz gut den dritten Abschnitt von unserem Stammbaum ein. Und tatsächlich, schon bald ging es wieder aufwärts. Die Babylonier wurden durch die Perser abgelöst und die Perser erlaubten den Israeliten wieder zurück in ihr Land zu ziehen. Das Volk baute die Städte und sogar den Tempel in Jerusalem wieder auf. Die Bibel berichtet darüber unter anderem in den Büchern Esra und Nehemia. Aber insgesamt erfahren wir aus der Bibel relativ wenig über diese Zeit, die der dritte Abschnitt von unserem Stammbaum beschreibt. Das sind die letzten 600 Jahre bis zur Geburt von Jesus. Und diese Zeit war geprägt von einer gewissen Freiheit. Man könnte sagen, die Situation war irgendwie so mittel. Einerseits war alles nicht mehr so schlimm wie zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Man lebte in Israel, in seinem Land. Man hatte in Jerusalem den Tempel. Auf der anderen Seite war man die meiste Zeit unter der Oberherrschaft irgendeines Riesenreichs. Es gab Probleme wie den einen griechischen König, der ein Schwein im Tempel opferte, also das so ziemlich Schlimmste, was man machen konnte. Es gab Erfolge wie die vorübergehende Befreiung von Fremdherrschaft unter den Makkabäern. Aber gut 60 Jahre bevor Jesus geboren wurde, kamen die Römer und nahmen dem Volk Israel das letzte bisschen Unabhängigkeit, was sie zu diesem Zeitpunkt noch hatten. Und seitdem lebten die Juden in einem Land, das nicht mehr wirklich ihres war. Sie hatten zwar den Tempel, aber die wahren Herren über Jerusalem waren andere. Es war alles nicht so schlimm wie im babylonischen Exil, aber eigentlich auch nicht das, was man erwartete. Es war eigentlich nicht das, was Gott dem Abraham und später dem David versprochen hatte. Für die endgültige Befreiung brauchte es den Messias. Und 600 Jahre lang lebten die Juden in der Erwartung dieses Messias. Und irgendwann wird in der kleinen Stadt Nazareth eine Frau, die eigentlich ein Mädchen, schwanger und bekommt einen Sohn. Und über diesen Sohn schreibt dann Matthäus in Vers 16, Jakob zeugte den Josef, der Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, welcher Christus genannt wird. Und Christus ist ganz einfach das griechische Wort für das hebräische Messias. Christus ist nicht, wie man denken könnte, der Nachname von Jesus. Es ist sein Titel. Matthäus schreibt hier so einfach, der Mensch, dem dieser Stammbaum gehört, das ist der Messias, auf den ihr Juden seit Hunderten von Jahren wartet. So, und jetzt nehmen wir mal an, ein Jude zur damaligen Zeit hätte diesen Stammbaum gelesen. Und er hätte auch diese Predigt bis zu diesem Punkt gehört. Vermutlich wäre er begeistert. Endlich, der Messias ist da, er ist einer von uns, weil er von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Aber nicht nur das, er stammt auch aus dem Königshaus von David. Er wird uns befreien von der Fremdherrschaft der Römer. Er wird auf dem Thron Davids sitzen und die Verheißungen wahrmachen. Jetzt wird alles gut. Der Messias muss nur noch erwachsen werden und in ein paar Jahren sitzt er in Jerusalem auf dem Thron. Die Römer sind dann längst verschwunden und wir Juden leben dann endlich in Freiheit und Wohlstand. Das war das jüdische Denken zur Zeit damals. Und das ist gar nicht so verschieden von unserem Denken heute. Denn wenn wir ehrlich sind, ist Jesus für uns oft genau das. Wenn er in unserem Alltag eine Rolle spielt, dann ist er dafür zuständig, uns ein angenehmes Leben nach unseren Vorstellungen zu ermöglichen. Ansonsten interessiert er uns doch nicht besonders. Und das liegt daran, dass wir unser eigentliches Problem übersehen, ignorieren oder vielleicht auch gar nicht wahrhaben wollen. Wir sehen als unsere Probleme Krankheiten an und Unzufriedenheit und Unfrieden. Und all das sind auch wirkliche Probleme. Aber all diese Probleme haben eine Wurzel und das ist die Sünde, die im Herzen von jedem von uns steckt. Und da sind wir kein Stück besser als die Israeliten damals. Was noch viel schlimmer ist als unsere irdischen Probleme, die Sünde trennt uns von Gott. Und genau deswegen kam Jesus. Deswegen hat Jesus einen Stammbaum. Jesus kam nicht, um oberflächliche Probleme zu lösen, oder die Juden ein bisschen glücklicher zu machen. Er kam, um es mit unserem Problem der Sünde aufzunehmen. Deswegen wurde er Mensch. Deswegen hatte er überhaupt einen Stammbaum. Die Juden damals erkannten dieses Problem nicht wirklich, das sie hatten. Und ich glaube, wir Menschen in Deutschland erkennen dieses Problem oft auch nicht. Wir fragen uns, ich ein Sünder? Und manche anderen von euch fragen sich vielleicht, ja klar, das stimmt alles mit der Sünde, aber wie kommt er jetzt darauf gerade heute? Wir haben bisher doch eigentlich nur Namen in einem Stammbaum gelesen. Ja, da stand am Anfang Abraham, okay, von Dan ging es steil bergauf bis zu David. Sie hatten ein Volk, ein Land, Wohlstand für alle. Dann ging es genauso schnell wieder bergab. Am Ende Elend, Exil und Hoffnungslosigkeit. Und schließlich die Rückkehr ins Land und irgendwann kam dann Jesus in diese, nennen wir es mal, Halbfreiheit. Dann kam Jesus, der Messias, in den alle ihre hohen Erwartungen setzten. Ist er der, der Abraham, David und den Propheten im Voraus angekündigt wurde? Bisher sind wir den Stammbaum im Eiltempo durchgegangen. Wir haben uns die Dreiteilung angeguckt und die jeweils 14 Generationen. Und trotzdem habe ich einige Dinge übergangen. Dinge, die man aber nicht übergehen kann oder darf, weil sie dem sorgfältigen Leser sofort ins Auge springen. Sie sind ein bisschen so wie Schönheitsfehler oder Flecken in einem wunderschönen Gemälde. Vielleicht haben manche der Juden, die das Matthäusevangelium in der Hand hielten, gedacht, Matthäus, was hast du denn hier gemacht? Du hast dir so viele Gedanken gemacht und das alles so schön gegliedert, 3x14 und so weiter und es ist in so einer schönen Ordnung. Und dann diese Schönheitsfehler. Diese Schönheitsfehler oder ich nenne sie Stolpersteine, hat Matthäus inspiriert vom Heiligen Geist, glaube ich, absichtlich eingebaut. Und sie sind es, die uns auf die Sünde als unser eigentliches Problem hinweisen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Stolpersteine. In unserem Stammbaum stoßen wir auf zwei Stolpersteine. Der erste sind fünf Namen, die eigentlich in einem jüdischen Stammbaum rein gar nichts zu suchen haben. Das sind die Namen Tama in Vers 3, Rahab und Ruth in Vers 5, die Frau des Uriah in Vers 6 und Maria in Vers 16. Und diese Personen gehören aus mehreren Gründen nicht in den Stammbaum eines Juden der damaligen Zeit. Der erste Grund ist relativ einfach. Sie waren Frauen. Das klingt in unserer Zeit von Gleichberechtigung natürlich äußerst seltsam. Aber damals kamen Frauen in Stammbäumen normalerweise nicht vor. Ihr könnt ja mal die vielen Stammbäume, die wir im Alten Testament finden, durchgucken. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet nicht auf viele Frauen treffen. Matthäus erwähnt gleich fünf in einem relativ kurzen Stammbaum. Obwohl ihre Männer ja auch genannt werden. Also eigentlich sind sie für den Verlauf des Stammbaums völlig egal. Aber nicht für Matthäus. Nehmen wir jetzt mal Ria mal aus der Liste raus, kommen später auf sie zurück und gucken uns die anderen vier, die ersten vier Frauen näher an. Denn diese vier stören nicht nur in dem Stammbaum, weil sie Frauen sind, sondern auch, weil sie vermutlich alle vier nicht aus dem Volk Israel stammten. Tamar war fast sicher Kanaaniterin. Ruth stammte aus dem Volk der Moabiter. Rahab war ebenfalls Kanaaniterin aus Jericho. Und die vierte Frau, von der wir lesen, ist Bathseba, die hier nur die Frau des Uriah genannt wird. Und Uriah wiederum war nicht ursprünglich aus dem Volk Israel, sondern aus dem Volk der Hethiter. Von daher ist es gut möglich, dass auch Bathseba Hethiterin war. Wenn man als Jude damals etwas auf sich gehalten hat und einen Nichtjuden in seinem Stammbaum hatte, dann hat man versucht, das zu verbergen. Matthäus tut das nicht. Stattdessen erwähnt er gleich vier Frauen, die aus anderen Völkern kommen, im Stammbaum des Messias, des jüdischen Hoffnungsträgers schlechthin. Seltsam, ja, irgendwie sogar skandalös. Aber selbst dabei bleibt Matthäus nicht stehen. Diese vier waren nicht nur Frauen und Nichtjüdinnen, drei von ihnen waren auch Frauen von fragwürdigem Charakter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Fangen wir bei der ersten an, deren Geschichte einem den Atem stocken lässt. Tamar, wie hier erwähnt, ist eine Kanaaniterin, die Juda, einer der Söhne Jakobs, nacheinander mit seinen beiden Söhnen verheiratete. Beide Söhne wurden allerdings von Gott getötet, weil sie so böse waren. Die verwitwete Tama verkleidete sich als Prostituierte und täuschte ihren Schwiegervater, sodass dieser mit ihr schlief, in der Annahme, sie sei eine ganz normale Prostituierte. Und so wurde sie von ihrem Schwiegervater schwanger und bekam Zwillinge, Peretz und Serach, von denen wir in Vers 3 lesen. Vorbilder sehen anders aus, oder? Nehmen wir Rahab. Anders als Tama verkleidete Rahab sich nicht nur als Prostituierte, sondern sie war tatsächlich eine. Sie arbeitete in Jericho an der Stadtmauer und überlebte als einzige die Zerstörung der Stadt, weil sie den Kundschaftern geholfen hatte. Und Bathseba, die Frau des Uriah, beging Ehebruch mit König David. Die Bibel sagt uns nicht viel darüber, ob sie daran eine Mitschuld trug. Aber sie gehört eben auch nicht zu den Frauen des Alten Testaments, die einem sofort als Vorbilder einfallen würden. Wir haben hier in diesem Stammbaum fünf Frauen. Vier davon von heidnischer Herkunft und drei von äußerst zweifelhaftem Charakter. Die Frage ist, warum hat Matthäus diese Leute im Stammbaum des Messias nicht einfach verschwiegen? Wenn man schon solche Leute in seinem Stammbaum hat, dann könnte man sie doch einfach nicht erwähnen. Gerade in der damaligen Zeit, wo es sich um Frauen handelte, die sowieso nicht in Stammbäumen vorkamen. Aber bevor wir auf diese Frage zurückkommen, wollen wir noch auf den zweiten Stolperstein schauen. Und dieser zweite Stolperstein, der hat mit der fünften Frau zu tun, mit Maria. Ich lese noch einmal Vers 16. Dort heißt es, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Wir hätten erwartet, dass Matthäus schreiben würde, so wie er in diesem Stammbaum immer schrieb, Jakob zeugte den Josef, Josef zeugte den Jesus, der Christus genannt wird. Aber Josef wird elegant umgangen. Warum? Der Grund liegt ganz einfach darin, dass Jesus überhaupt nicht der biologische Nachkomme Josefs ist. Wir bekennen jeden Gottesdienst, und so auch eben, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und darin liegt die Antwort. Nicht Josef hatte ihn gezeugt, sondern Gott, der Heilige Geist, durch ein übernatürliches Eingreifen. Josef zog Jesus dann später auf wie seinen eigenen Sohn, aber er war höchstens sein Adoptivvater. Und für unseren Stammbaum heißt das natürlich, ernst genommen ist es im Grunde überhaupt nicht der Stammbaum von Jesus. Verse lang lesen wir Namen nach Namen und irgendwann kommen wir zu Josef. Und dann erfahren wir nebenbei zwischen den Zeilen, dass Josef überhaupt nicht der Vater von Jesus ist. Zumindest nicht der leibliche Vater. Ich denke, Matthäus will uns hier eine Sache deutlich machen. Rein rechtlich stammt Jesus von David und Abraham und allen diesen Menschen ab. Rein biologisch allerdings nicht. Warum gibt es diese beiden Stolpersteine in diesem Stammbaum? Und ich fange an mit dem zweiten Stolperstein. Jesus, der Messias, stammte rein rechtlich gesehen von Abraham und vor allem von David ab. Rein rechtlich gesehen. Die Propheten hatten immer wieder deutlich gemacht, dass der Messias aus dem Haus Davids kommen würde. Zum Beispiel Jeremia 23, Vers 5, den wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Ich lese nochmal. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia spricht hier von Jesus, dem Spross, also wir können sagen dem Nachkommen Davids. Und das war Jesus ja auch, aber eben nur im rechtlichen Sinne. Wäre er nichts weiter als ein ganz normaler Nachkomme Davids gewesen, dann hätte er sich eingereiht in die Liste von Königen, die einerseits mit Fehlern versuchten, Gott zu dienen, und in die Liste von Königen, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben wollten. Aber Jesus war mehr als ein menschlicher König. Er stammte biologisch nicht aus dieser äußerst gemischten Gesellschaft ab, sondern von Gott selbst. Und das ist das Unglaubliche an dieser Person, Jesus Christus. Er ist gleichzeitig Mensch, geboren von einer Frau und Gott, gezeugt von Gott im Heiligen Geist selbst. Er stammte rechtlich gesehen aus der Familie Davids, aber ohne die ganze Sünde, die diese Familie mit sich brachte. Kommen wir zum zweiten Stolperstein. Warum tauchen vier Frauen in dem Stammbaum auf? Und auch dafür gibt es einen guten Grund. Das, was ich eben gesagt habe, könnte man jetzt so verstehen. Jesus wollte aus der Familie David stammen, ohne gleichzeitig irgendetwas mit dieser Familie wirklich zu tun zu haben. So, nach dem Motto, ich stamme aus der Königsfamilie, aber mit all den dunklen Seiten der Vergangenheit habe ich nichts zu tun. Aber dann würden wir Jesus vollständig falsch verstehen. Es ist nämlich genau andersherum. Jesus will mit Menschen wie Tamar und Rahab Gemeinschaft haben. Deswegen kam er ja überhaupt auf diese Erde und wurde selbst Mensch. Aber um so fragwürdigen Menschen oder so sündigen Menschen wie Tamar und Rahab zu helfen, musste er selbst perfekt, also vollkommen sein. Nur so konnte er seine Vollkommenheit Menschen wie den Frauen oder dir oder mir geben. Und nur so konnte er unsere Unvollkommenheit auf sich nehmen und die Strafe dafür zahlen. Und genau das ist, was am Kreuz geschah. Und wie eng er sich mit Sündern, mit Leuten, die alles andere als perfekt sind, identifiziert, genau das sehen wir an diesem Stammbaum. Ganz mit Absicht stehen da Leute drin, bei denen kein Jude im Traum daran gedacht hätte, sie in seinen Stammbaum aufzunehmen. Da setzen wir uns doch noch einmal, ein letztes Mal in einen Juden, der damals diesen Stammbaum gelesen hat. Wie gesagt, der erste Überblick sah großartig aus. Tolle Ordnung, namhafte Vorfahren. Dieser Jesus könnte echt der Messias sein. Dieser Jesus könnte echt der sein, der endlich die Römer vertreibt und uns auf Davids Thron in neuen Wohlstand, neuen Frieden führt. Und einen solchen Juden enttäuschte Jesus. Ja, Jesus war der Messias. Später predigte Jesus und heilte, als er erwachsen war. Aber Jesus hatte eben keine politische Agenda. Die Juden hatten große Erwartungen an ihn. Aber als er die Römer in Ruhe ließ und ihre Religion hinterfragte, also die Religion der Juden, ließen sie ihn grausam an einem Kreuz hinrichten. Und wenn wir genau lesen, sehen wir das eben nicht nur an der weiteren Geschichte, die wir dann im Matthäus-Evangelium und in den anderen Evangelien lesen, sondern wir sehen es eben auch an dem Stammbaum heute. Denn schon dieser Stammbaum erfüllte eben nur auf den ersten Blick die Messias-Vorstellung der Juden zur damaligen Zeit. Und auch wir heute stoßen uns an diesen Jesus. Natürlich wollen wir nicht mehr, dass er uns von der Fremdherrschaft der Römer befreit. Aber auch wir hätten gerne jemanden, der einfach unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Jetzt in diesen Tagen zum Beispiel soll er doch bitteschön dafür sorgen, dass die Feiertage besinnlich werden und wir eine schöne Zeit als Familie zusammen haben. Alles, was darüber hinausgeht, das hat ihn im Grunde nichts anzugehen. Aber genau wie den Juden damals sagt Jesus auch zu uns heute, dein eigentliches Problem ist nicht deine Unzufriedenheit. Es sind auch nicht deine Krankheiten oder dass du nicht so viel Geld hast, wie du gerne hättest. Dein eigentliches Problem ist deine Sünde. Und deswegen bin ich gekommen. Deswegen bin ich Gott in Jesus Christus Mensch geworden. Deswegen habe ich Gott überhaupt einen Stammbaum. Deswegen gibt es Weihnachten. Und wenn du an mich glaubst, dann darfst du auch zu dieser Familie gehören. Zu meiner Familie zusammen mit sündigen Königen und bekehrten Prostituierten, mit mutigen Helden und ängstlichen Versagern, mit demütigen Gottesfürchtigen und ehemaligen Götzendienern, mit Männern und Frauen, mit Juden und Nichtjuden. Amen.